Heute hören wir ausnahmsweise mal ganz genau zu, denn wir sprechen mit einer der erfahrensten und zurzeit extrem erfolgreichen Trainerinnen in Deutschland. Und da freuen wir uns schon sehr drauf im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, sonst reden wir ja auch gerne, ne? Aber heute ist mal viel zu zuhören, ne? Weil wenn Isabel Baumann sich schon mal Zeit genommen hat für uns, dann müssen wir auch zuhören. Ja, wird bestimmt spannend. Ja,
ja, also das ist wirklich eine unserer, also für mich zumindest eine der Highlight-Folgen, die relativ spontan jetzt, sagen wir mal, entstanden ist. Natürlich Anlass für die Idee dieser Folge ist nicht zuletzt der großartige Erfolg von Hanna Klein am vergangenen Freitag bei der Hallen-EM, Europameisterin geworden, vor Constanze Klosterhalfen. Ich weiß gar nicht, wann es zuletzt Doppelerfolg bei einer Hallen-EM gegeben hat. Das wird Ralf gleich wahrscheinlich aufklären können. Oder ob es das überhaupt schon mal gab. Also das ist auf jeden Fall.
So in diesem Statistikbereich bin ich jetzt auch nicht so. Das ist auch nicht so mein Ding, weil das ist immer so zurückgucken und hat seit X nicht mehr gegeben. Ja, vor X waren aber auch die Bedingungen ganz anders, ja, im Leistungssport und so. Also deshalb. Außerdem, ich habe mich ja wieder mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt am Wochenende.
Du bist immer multisportmäßig sozusagen im Einsatz.
Also Fußball ist ja immer Basis, aber es war ja dieses Mal die Leichtathletik-EM und die Eisschnelllauf-WM parallel. Ja, und die Eisschnelllauf-WM ging auch von Donnerstag bis Sonntag. Und da bist du dann natürlich permanent. Und das in großen Teilen waren die Sessions auch noch parallel. Ich habe das ja letzte Woche mal in einer Story gepostet. Das guckt man dann parallel.
Da reicht kein Second Screen, da brauchst du einen Third Screen wahrscheinlich oder
Da muss man mehrere. Aber ich bin natürlich komplett abgekocht worden von Frank B. aus Dortmund, ja, also von Frank Busemann. Der hat es sich nämlich nicht nehmen lassen, die Leichtathletik in allen Channeln, die von der Leichtathletik zur Verfügung gestellt war, zu schauen. Und das war insgesamt bis zu 4 Signale. Wow. Ja, ihm gingen dann nachher die elektronischen Geräte aus, aber der hat halt alles parallel geguckt, weil der wollte natürlich am Tag, wo Siebenkampf, also ne, die Zehnkämpfer den Siebenkampf in der Halle gemacht haben, die komplett verfolgen. Das gab es als Extra-Feed. Ja, dann gab es halt noch einen technischen Wettbewerb als Extra-Feed. Hat er sich auch noch gestellt. Und dann gab es noch einmal ein Integrated Feed, heißt das, also ein zusammengestelltes Weltbild. Und nochmal mit einer extra Kommentierung. Ja, also der ist auch ein Nerd.
Ich wollte gerade sagen, aber es ist doch auch, also wir haben das natürlich jetzt etwas humorig aufbereitet, aber es ist doch in der heutigen Zeit ja auch, finde ich, total cool, dass du als Fan einer Sportart überhaupt solche Auswahlmöglichkeiten hast, während natürlich in der Vergangenheit, jetzt gehen wir mal 10, 20 Jahre zurück, da gab es im besten Falle natürlich eine TV-Übertragung, was ja auch cool ist, aber man hat ja bei so einer Sportart wie Leichtathletik, wo einfach viel parallel passiert, manchmal vielleicht nicht alles gleich so drauf. Ich glaube, wenn du da die Möglichkeit hast, heute über diese Optionen sozusagen im Internet die Streams zu verfolgen, ist ja schon cool, dass du überall praktisch live mit dabei sein kannst. Hilf mir, Ralf, die werden aber nicht alle live kommentiert. Das ist ja wahrscheinlich nicht leistbar, dass ein Fernsehsender alle 4 Dinger gleich besetzt mit Kommentatoren. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber zumindest hast du jetzt das Gefühl, du kannst das Ereignis live mitverfolgen sozusagen.
Also ich finde es schon ein bisschen schade, weil dadurch geht natürlich mein immenser Informationsvorsprung verloren.
Dein Einfluss und Impact, der geht natürlich, das stimmt natürlich.
Weil tatsächlich, wir sind natürlich in der Lage gewesen, also wenn wir jeweils vor Ort waren, diese Feeds alle zu gucken. Ja, also bei großen Meisterschaften gibt es das tatsächlich noch ein bisschen breiter. Ja, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel wieder in München. Da hast du ja kurz auch bei mir oder bei uns oben am Platz vorbeigeschaut. Da stehen schon ein paar Fernseher und die stehen ja nicht aus Spaß rum, sondern die stehen deshalb da, weil wir tatsächlich in der Lage sind, über einen Splitscreen oder eine Aufteilung 5, 6, 7, 8 Quellen gleichzeitig zu gucken. Und die gibt es tatsächlich auch. Also wenn zum Beispiel an der einen Seite Stabhochsprung ist, an der anderen Geraden ist Weitsprung und rechts ist Speerwerfen, dann kann ich die alle einzeln schauen und dann noch die Läufe auf der normalen Bahn und in der Regel noch entweder ein Zeitlupenfeed oder Aufwärmplatz, was für mich auch sehr spannend ist, ja, weil da kann ich schon immer erkennen, aha, da sind jetzt schon X oder Y Disziplinen auf dem Aufwärmplatz, dann weiß ich, okay, das steht gleich an, ja, dann wenn dann plötzlich da Staffeln rumrennen oder da Hürden aufgebaut werden oder. Aber das ist natürlich schon so ein kleiner Informationsvorsprung, den ich ganz gerne auch noch ein bisschen für mich behalten hätte. Aber jetzt werden die Feeds halt angeboten. Macht aber ja total Sinn. Ist ja genauso, wie du sagst. Es wäre ja dumm eigentlich. Diese Bilder werden ja produziert.
Ja.
Und du hast ja in dem zusammengestellten Weltbild nur einen Ausgang. Und es ist natürlich ganz oft so, dass sich Leute vorm Fernseher ärgern, weil sie durch das Stadiongeräusch schon hören, da ist jetzt gerade einer irgendwo drüber gesprungen, genau, oder weit gesprungen oder hat weit geworfen oder was auch immer, und sehen das nicht und sind jetzt zum Beispiel extreme Fans von Malaika Bihambo und wollen den gesamten Wettkampf gucken, ja, oder Stabhochsprung oder. Und dann nervt dich das. Und das ist natürlich eine tolle Option, das entsprechend aufzulösen.
Ich könnte jetzt gar nicht einschätzen, inwiefern das wirklich auch nachgefragt wird. Also es wird sicherlich eine Nachfrage geben. Ich glaube trotzdem, dass natürlich die ganz überwiegende Mehrheit die offizielle Übertragung wahrscheinlich verfolgt. Aber es ist natürlich was, wenn du sagst, hey, ich habe wahrscheinlich, so wie jetzt Frank, da wird es jetzt ganz wenige geben, die wahrscheinlich vier Sachen parallel gucken. Aber wenn einer sagt, ich bin, wie du gesagt hast, hier krasser Weitsprung-Fan und ich will mir auf keinen Fall entgehen lassen, wie dieses die Versuche untereinander irgendwie verlaufen, dass hast wahrscheinlich dein iPad halt neben dran stehen und guckst dir den Stream vielleicht ohne Ton nebenher, oder so stelle ich es mir so ein bisschen vor. Aber ich find's an sich natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat, mal ein schönes Angebot. Du hast gesagt, es wird ja ohnehin produziert. Und genau, also ob man vier Screens parallel verfolgen kann, ist krass, aber umso beeindruckender, wenn es dann noch wie bei dir verschiedene Sportarten sind.
Ja, das kann man, aber das ist ja ein gelerntes Sehen. Ne? Also ja, du weißt ja, wenn jetzt Sportarten nicht ein permanentes Kontinuum haben, das ist bei den wenigsten Sportarten der Fall, ja, ich weiß ja genau, wann ich bei einem 3000 Meter Lauf, ja, da kommen wir ja gleich noch zu, wann ich da hingucken muss. Ja, oder wann ich mal eben gucken kann, wie ist denn die Zwischenzeit bei den 500 Metern auf dem Eis bei den Frauen. Ja, da weiß ich ja auch, okay, da ist das Ziel. Ja, dann schaue ich darüber, dann sehe ich die Zeiten da und dann kriegt man das schon mit. Ne? Oder bei, sagen wir, nehmen wir jetzt mal Tennis. Ja, da hast du halt immer ein Spiel und einen Satz. Ja, da weißt du halt auch, okay, wenn es 1-1 steht in einem Satz, muss ich da jetzt noch nicht so hingucken vielleicht. Ja, und wenn da 16 Zeitlupen gespielt werden, dann sehe ich, dass da irgendwas Besonderes passiert ist. Ne, deshalb, man kann schon ein paar Sachen parallel gucken. Ist natürlich was anderes, als wenn man sich auf was konzentriert. Aber zum Beispiel bei den Hallen-Europameisterschaften jetzt gab es, in der Regel werden solche internationalen Sachen dann ja in Englisch kommentiert, ja, gab es einen extra französischen Kommentar.
Okay.
So, und jetzt nehmen wir mal, Frankreich hat auch eine relativ große Fangemeinde in der Leichtathletik. Ja? Ja. So, jetzt Kevin Mayer war halt da am Start. Die gucken natürlich dann den Siebenkampf-Feed in Französisch, ist doch klar.
Ja. Ja, ja, ist, glaube ich, ein Angebot, was du heutzutage auch als Leichtathletik machen musst. Wir haben in der Vergangenheit ja auch gerne mal ein bisschen kritisiert, vielleicht, dass der Weltleichtathletikverband oder in dem Fall jetzt dann der Europäische Verband in manchen Punkten vielleicht den modernen Entwicklungen von der Präsentation von Sportevents in Punkten hinterherhängt, und insofern ist das ja ganz gut. Wer übrigens auf Social Media aktiv ist, ich muss sagen, ich finde, man kann inzwischen auch echt an so einem Event-Wochenende, oder in dem Fall ist ja ein verlängertes Wochenende, sehr gut, ich bin jetzt viel auf Instagram unterwegs, aber da auch gerne mal European Athletics oder die Ausrichterseite abonnieren. Die machen da auch echt coole Highlight-Clips und Reels zu den Events. Also wenn man da irgendwie was nachgucken möchte oder Emotionen nochmal verfolgen möchte, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Das kann ich euch auch sagen. So wie das da aufbereitet ist, kostet auch ein paar Euro, Leute dafür einzusetzen, das zu machen. Umso schöner finde ich das ja, dass das ja einfach ein Angebot ist für die Fans, wo die jetzt erstmal nichts mit verdienen, sondern es geht einfach um die Präsentation der Sportart, und das ja, geht, finde ich, da in eine coole und schöne Richtung. Aber ja,
aber man muss natürlich auch sagen, ja, so ein bisschen Medienkritik, ja, oder sagen wir mal Rezeptions- und Medienkritik. Natürlich waren das tolle Meisterschaften, ja, und dieser Doppelerfolg zum Beispiel über die 3000 bei den Frauen, das hat jetzt medial bei uns gar nicht so einen großen Niederschlag gehabt,
nee,
weil es eben ein großes Wintersportwochenende war mit, ja, mehreren Weltmeisterschaften, nordische Weltmeisterschaften und so weiter. Das ist dann halt doch auch noch sehr präsent. Und was war das Ereignis, was von den Hallen-Europameisterschaften am meisten weltweit Beachtung fand? Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ich kann es euch sagen.
Wahrscheinlich, ja, nicht die deutsche Erfolge, ja.
Nee, es war tatsächlich ein Sturz eines Spaniers im Finale über 60 Meter Hürden. Und der war krass, der Sturz. Ja, also ich habe das ja selber mal gemacht und ich habe schon viele Stürze erlebt. Ich habe nicht so viele selber gehabt, aber ich habe schon sehr, sehr viele gesehen und neben mir und rechts und links die Hürden rumfliegen sehen. Aber das war ein krasser Sturz. Also der ist leider nicht mit dem Knie, wie man das normalerweise macht beim Nazi-Bein, hängen geblieben, sondern der ist mit dem Fuß hinten hängen geblieben. Und das hat ihn halt komplett in der Luft verdreht.
Ah.
Ja, und der hat dann eine Vorwärtsrotation gekriegt und ist voll auf den Kopf aufgeschlagen.
Ach du Scheiße.
Ja. Okay. Und das sah wirklich übel aus, ja. Und dann kamen halt auch gleich dann Betreuer und es wurden blaue Bahnen um ihn rum gespannt und so weiter. Und da hast du ja ganz üble Gedanken und schlimme Szenarien vor dir.
Ja.
Glücklicherweise gab es dann halt abends noch die Bestätigung vom spanischen Verband, dass es okay ist und am nächsten Tag, der lag zwar noch im Krankenhaus und sah auch ein bisschen mitgenommen aus, aber er hat dann gesagt, alle Tests waren okay und alles in Ordnung. Das war mit Abstand der größte Burner auf Social Media. Ja, deshalb, das ist immer so ein bisschen,
das ist natürlich
so ein bisschen
schade,
so-so,
ja.
Ne?
Ja,
es gab halt auch tolle, wirklich tolle Ereignisse, tolle Leistungen. Ja, und es gab auch ein bisschen Neid von den Amerikanern. Ja, und zwar Neid wegen des 7-Meter-Sprungs von Jasmine Sawyers, ja, die ja Europameisterin geworden ist. Deshalb, wegen dieses letzten Sprunges, hat Malaika Mihambo keine Medaille gewonnen. Und die ist jetzt so abgefeiert worden, weil das eine Athletin war, die ist halt vor 10 Jahren mit 18 schon mal 7 Meter gesprungen. Und hat jetzt 10 Jahre gebraucht, um wieder 7 Meter zu springen.
Das ist krass, ne?
Ja. Und auch viele, viele Ups und Downs in der Karriere und so weiter und so. Und die war jetzt in dieser Woche ungefähr in jeder Talkshow und in jener Morningshow in Großbritannien, die man sich so vorstellen kann. Und heute, ja, schreibt Michael Johnson, ja, der mehrfache Olympiasieger und immer noch einer der Experten im amerikanischen Fernsehen, seht ihr Leute, ja, das kriegen wir bei uns nicht hin. Ja, die Briten, die schaffen das. Ja, die wird dann gefeiert nach einem Titelgewinn und nach einem 7-Meter-Sprung. Und bei uns, ja, das verpufft alles und geht total unter und so. Also er war ein bisschen neidisch. Ja, er war übrigens auch neidisch auf die Netflix-Serie über die Formel 1. Ja, weil er auch gesagt hat, warum gibt es eine Netflix-Serie über Formel 1? Warum gibt es nicht eine Netflix-Serie über Leichtathletik? Da sind doch die viel geileren Typen. Da kann man ja mal geteilter Meinung sein.
Kurze Anmerkung zu Jasmine Sawyers vielleicht noch. Ist auch sozusagen Team- oder Trainingsgruppenkollegin übrigens von Gina Lückenkämper. Das werden vielleicht auch nicht alle wissen, aber in der, ich glaube, in Florida beheimateten Trainingsgruppe, die besteht nicht nur aus Sprinterinnen und Sprintern, sondern eben auch unter anderem mit Jasmine Sawyers, einer Weitspringerin. Klar, Sprintanteil im Training ist da natürlich auch gegeben. Ja, also ich muss sagen, Hut ab, wer so viel Durchhaltevermögen zeigt. Ne? Also das müsst ihr euch so vorstellen, wenn du mit 18 natürlich so einen kometenhaften Sprung machst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gehen damit sehr viele auch Erwartungshaltungen sicherlich öffentlich oder selbst wie auch immer einher. Und ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach, wenn man noch so jung ist, damit vielleicht auch umzugehen. Vor allem, wenn sich dann der Erfolg nicht unmittelbar weiter so einstellt, beziehungsweise nicht vielleicht der nächste Schritt oder was auch immer. Und das 10 Jahre durchzuziehen, um dann damit Europameisterin in der Halle zu werden. Also nötigt mir auf jeden Fall jede Menge Respekt ab. Und den Sprung habe ich natürlich auch gesehen. Also daran ist man auch nicht vorbeigekommen, logischerweise auch auf Social Media nicht. Ist doch schön, dass es in Großbritannien offensichtlich auch in der Medienlandschaft, die jetzt gar nicht nur so sport-driven ist, sage ich jetzt mal, eine Nachfrage gibt, dass man so jemanden dann auch in Talkshows, Morningshows, was auch immer einlädt. Das gibt es jetzt selbst in Deutschland, würde ich sagen, auch nicht so häufig. In den USA, glaube ich, noch mal schwieriger mit den anderen großen, vielen großen Sportarten, die da noch viel populärer sind als Leichtathletik. Aber in Deutschland ist es jetzt auch nicht gang und gäbe. Also selbst nach München, wo wir wirklich auch aus deutscher Sicht ganz viele tolle Erfolge hatten, gab es das schon natürlich auch, Sportstudio, also die klassischen Sachen. Aber jetzt überlege ich gerade, was haben wir sonst wir haben nicht mehr so viel Late-Night-Shows oder Morning, klar, Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen ist natürlich auch nicht unbedingt das Format, was ich regelmäßig gucke, aber
ich nee, was du nicht guckst, aber tatsächlich, also da, ich glaube, da waren einige, aber schon im Rahmen der Championship selber.
Okay. Okay.
Das gucken aber 30% Leute.
Ja, ja, nee, also ich glaube, die haben eine gute Verbreitung. Ich wollte nur sagen, ich weiß nur nicht, ob da jemand nicht, war,
Ich schaue morgens gar nicht in den Fernseher rein.
Nee, ja, genau.
Es sei denn, es ist Live-Sport dann schon, aber sonst nicht.
Ja.
Aber das ist schon eine Verbreitung, ne?
Ja.
Und leider ist ja, sagen wir mal, was weiß ich, bei Maischberger oder bei Lanz oder so, da sind ja jetzt so gesellschaftliche und andere politische Themen so überdimensional vertreten, dass Sport da ganz, ganz selten überhaupt. Und wenn dann nur die Auswüchse irgendwie, weil das auch so ein der Ansatz in Richtung Schlagzeile generieren oder Clickbait oder so, das ist schon da, ja. Deshalb.
Und im Privatfernsehen gibt es nicht mehr viel. Also früher gab es ja wie Harald Schmidt-Zeiten und Co. Und es gibt noch Late Night Berlin auf ProSieben, aber das ist natürlich auch mehr, wenn da Gäste sind, so aus der Musik- und Entertainment-Richtung irgendwie Gäste. Habe ich jetzt auch selten irgendwie einen Sportler mal irgendwie erlebt. Also es gibt auch nicht mehr so viele Formate, wo man vielleicht sonst irgendwie stattfinden könnte. Es gibt Polit-Talks, ja, im Öffentlich-Rechtlichen. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht so viel
außer Möglichkeiten. Sonst wusstest du ja, wenn du irgendwie was Dummes oder was Bescheuertes oder sonst irgendwas hattest, dass du
TV
dann...
TV Total früher, hey, ohne Scheiß. Also
bei TV Total auf jeden Fall aufgetreten bist.
Ja, auf jeden Fall. Mocky war früher auch. Also ich meine nicht nur als Clip-Einspieler, sondern ich glaube, die waren mindestens... Ich habe früher in jüngeren Jahren, so mit 18, 19, 20 oder vielleicht sogar noch jünger, ich habe schon oft TV Total geguckt zu Stefan Raab Zeiten, weil ich fand es damals cool und Mocky war mindestens, glaube ich, zweimal sogar als Gast dort. Also das hat dann Olli Minzlaff offensichtlich auch gut eingedreht. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat oder mit dem Booking von Gästen, aber da gab es also das schon mal.
Der Ausgangspunkt war natürlich ihr Aussteigen bei den Europameisterschaften 2002 in München.
Ja, München.
Ja, weil sie wegen Magen-Darm-Problemen, sage ich mal,
ich weiß, das Interview geistert heute noch durchs Internet natürlich. Das wird sie immer verfolgen.
Ja, aber das war tatsächlich ihr erster Auftritt dort. Ja,
ja.
Und dann danach ist sie dann dahin gekommen. Aber Stefan Raab hat natürlich immer auch eine sehr hohe Affinität zu Sport gehabt.
Das stimmt.
Ja, der hat ja dann auch diese ganzen Sportformate mitentwickelt, aber ist ja zum Beispiel selber gegen Regina Halmich in den Boxring geklettert.
Und hat sich verprügeln lassen.
Und hat das Nasenbein gebrochen
bekommen. Ja, das ist schon hart.
Und der ist doch auch gegen Claudia Pechstein als Schnelllauf gelaufen.
Ja, ja, also der war es ja jetzt auch nicht zu schade,
viele so Sachen gemacht,
auch sich auch mal nicht vorführen zu lassen. Der hatte, glaube ich, im Rahmen seiner Möglichkeiten schon versucht, sich gewissenhaft darauf vorzubereiten. Aber natürlich kannst du
aber
nicht
gegen Leistungssport schon ein Bewegungstalent,
ja,
weil bei Schlag den Raab, da haben viele Leistungssportler in so Geschicklichkeitsdingen extrem schlecht gegen den
ausgesehen. Ja, 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 ja,
ja. Ja. Spätestens, wenn's ein Lenkrad dazu gab. Ne?
Ja.
Also nicht alles, was einen Stecker hat, sondern alles, was ein Lenkrad hatte.
Dann
ist das gut gelaufen. Ne? Übrigens bin ich ja vor diesem Mega-Wochenende ja gerade so rechtzeitig aus dem Trainingscamp zurückgekommen. Ja, und dann spielt natürlich was eine entscheidende Rolle? Richtig, Regeneration. Und damit sind wir auch bei unserem Partner heute. Ja, weil nach dem Trainingslager... Ja, sowieso, ne? Mal runterfahren, ja, mal Luft dran lassen, wirken lassen. Kommen wir nachher auch noch im Gespräch mit Isabel Baumann dazu. Aber natürlich auch drauf gucken, wie man schläft. Und tatsächlich habe ich die Tage übers Wochenende wirklich schlecht geschlafen. Und es war immer, also wenn Whoop piepen würde, hätte es gepiept und hätte mir rot gezeigt. Aber die Werte waren echt nicht gut, ja, weil ich aufgrund dieser Arbeitsbelastung dann direkt ganz schwer in eine vernünftige Regeneration reingekommen bin. Ja. Aber schaut euch das an. Das Abo bringt euch gleichzeitig das Wearable ans Handgelenk.
Ja, also ich war ja letzte Woche auch in Paris und durfte für Adidas neue Produkte bestaunen und auch ausprobieren. Hier auch vielleicht für Leute, die einen guten Neutralschuh suchen, der neue Ultra Boost Light ist, finde ich, wahnsinnig gelungener Schuh, der einiges nochmal leichter geworden ist, ein guter Allrounder. Das will ich aber eigentlich gar nicht sagen. Ich will damit sagen, die 3 Tage waren sehr spannend, sehr ereignisreich, voller Terminplan, wenig Pausen zum Durchschnaufen tagsüber gehabt. Und da merkt man auch, finde ich, also wenn du einen Tag hast, der dann jetzt vielleicht nicht wie der normale Trainingsalltag aussieht, aber wo du einfach wirklich von Event zu Event, von Dreh zu Dreh, von Interview zu Interview da durchgehst, das macht sich trotzdem auf jeden Fall auch in der Schlafanalyse bemerkbar. Ich merke, dass dann schon der REM-Schlaf, also wo der Körper ja verarbeitet, Sachen verarbeitet, bei mir auf jeden Fall deutlich schlechter war, als es sonst der Fall ist. Klar, die Nächte waren auch vielleicht einen Ticken kürzer, als es jetzt optimal ist. Ich versuche ja schon normalerweise irgendwie 8 Stunden zu schlafen. Das habe ich jetzt dort sowieso nicht geschafft, aber ich habe auch gemerkt, dass dann, wenn so ein Tag ist, der richtig voll ist und viel Action ist und so, man auf jeden Fall das irgendwie nachts verarbeiten muss, und das war bei mir auch deutlich schlechter. Deshalb, ja, man muss ja dann nicht nur Daten sammeln, sondern die auch zu lesen wissen, habe ich tatsächlich versucht, am Wochenende zu Hause wirklich Schlaf ein bisschen nachzuholen und hatte 2 Nächte mit, das eine war, glaube ich, wirklich mal 9 Stunden. Da macht uns die Kleine gerade auch echt leicht, sage ich mal, mit 2 kurzen Aufwachphasen, wo sie Hunger hat, aber das ist aktuell wirklich recht entspannt. Aber man kann schon auf jeden Fall dann auch 9 Stunden schlafen, und da war das bei mir auch bitter nötig, Energiereserven wieder ein bisschen aufzuladen. Also, wenn ihr euch das auch anschauen wollt, Whoop, ja, dann klickt doch auf den Link in unseren Shownotes oder tippt in euren Browser join.whoop.com/bestzeit. Da habt ihr die Möglichkeit, euch ein Whoop 4.0 zu bestellen und habt den ersten Monat kostenfrei, indem ihr das Ganze auch testen könnt. Das Ganze ist ansonsten ein Abo-Modell. Das heißt, ihr zahlt monatlich einen Beitrag und habt aber dafür auch sozusagen die automatische Versorgung mit neuen Produkten, wenn ein neues Produkt gelauncht wird. Schaut vorbei, join.whoop.com/bestzeit.
Und dann gibt es das Ganze mit einem edlen, in mattschwarz gehaltenen Armband. Aber ich habe jetzt die Miami-Style-Variante in Pink.
Das sieht sehr nice aus, in so einer, wie beschreiben wir das am besten? Es ist ein Eyecatcher, es ist so ein bisschen Pink mit aber auch, glaube ich, so schwarzen Akzenten am
Rand. Nee, das ist tatsächlich, ich darf das sagen, Metallic Blau. Weil auch die Spange ist in diesem Metallic glänzenden Blau gehalten. Stylisch.
Ja, also es gibt unzählige ist es übertrieben, aber es gibt unfassbar viele. Bandoptionen, wie auch immer man das dann gestalten möchte. Es ist ja an sich mit dem schwarzen Band relativ unauffällig schlichtes Armband. Der Sensor ist ja jetzt auch relativ schmal gehalten, fällt jetzt nicht wirklich auf, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber wer sagt, er möchte damit auch ein bisschen Statement setzen, da sind euch tatsächlich farblich auch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns da auch schon mal ein bisschen durch die Farben durchgeklickt und unserem Ansprechpartner auch schon mal, wie gesagt, die Miami Vibes Nummer hier uns bestellt. Das Ganze findet ihr eben auch auf der Whoop Website. Ja, dann würde ich sagen, leiten wir über zu unserem Special Guest, die wirklich auch auf sehr spontane Anfragen unsererseits eingestiegen ist. Ah nein, wir haben noch was anderes.
Wir müssen vorher noch einen Weg vorwärts machen. Ihr kennt das von uns, ja, langfristige Planungen, Gästelisten, feste Verabredungen und so weiter. Aber tatsächlich haben wir für nächste Woche eine feste Folge vereinbart und vor. Und da haben wir gesagt, ja, was machen wir? Und wir haben uns dazu entschieden, mit einem Experten, der wirklich sehr firm ist auf allen möglichen Bereichen, wir sagen noch nicht, wer es ist, ein Q&A zu machen. Das heißt, wir machen das nicht als Live-Folge, weil das insgesamt ein bisschen technisch zu aufwendig wäre, sondern wir geben euch die Gelegenheit, Fragen an uns zu schicken und die möglichst konkret bitte zu formulieren. Denn klar, wenn man jetzt fragt, ja, wie komme ich zum Laufen oder wie mache ich einen Marathon oder was, wie kann ich meinen ersten Zehner? Ja, genau, dann ist das ein bisschen zu umfassend und zu weitläufig. Aber bitte stellt konkrete Fragen, die ihr schon immer loswerden wolltet. Ja, je konkreter, je besser. Und wir versuchen sie gemeinsam dann mit unserem Experten zu beantworten. Wird sicher eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ja, wir setzen ein bisschen auf euch. Wäre schön, wenn ihr das möglichst jetzt am Wochenende noch machen könnt, damit wir das ein bisschen strukturiert angehen können und aussieben können, sortieren können, genau.
Ja, also und das Ganze bitte nicht, ich weiß, wir sind über verschiedene Kanäle erreichbar, aber um das hoffentlich in der Vorbereitung auf die nächste Folge zu vereinfachen, bitte an die E-Mail-Adresse von uns schicken, die ihr natürlich auch in eurem Podcast-Player hinterlegt findet. Ich sage es aber auch nochmal, bestzeit.podcast@gmail.com. Da bitte eure Frage hinschicken, betreff, keine Ahnung, schreibt rein, nächste Folge oder sowas. Eine Frage reinschreiben, wirklich, wie es Ralf gesagt hat, möglichst punktuell konkrete Fragen. Wir sammeln das, damit wir auch möglichst viele hoffentlich dann nächste Woche in der Folge beantworten können. Und ja, ist mal was anderes, was wir auch probieren wollen. Wir hatten ja öfters mal gesagt, schickt uns Fragen. Ist es nicht immer möglich, wenn so spontane Sachen passieren? Also es war bekannt, dass die Heil-EM stattfindet. Es war aber jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass jetzt natürlich dann so ein großartiger Erfolg aus deutscher Frauensicht dort stattfindet. Und dementsprechend müssen wir uns oder behalten wir uns vor, eine gewisse Flexibilität in der Folgengestaltung zu haben. Und deshalb haben wir jetzt auch tatsächlich gestern, ich weiß gar nicht, haben wir gestern, ja Montag, glaube ich, aber es war schon eher spontan, haben wir gesagt, Isabel, schaut's aus, hast du mal Zeit und Bock, irgendwie bei uns im Podcast zu kommen? Denn Isabel trainiert ja, wie ihr wisst, zumindest die regelmäßigen Hörer, hier Hanna Klein, inzwischen auch Alina Reh, Maximilian Torwirth, auch Eva Dieterich, die bei uns hier schon im Podcast war. Also hat in Tübingen da wirklich eine sehr, sehr, sehr illustre Trainingsgruppe um sich geschart. Ist natürlich auch Selbstläuferin gewesen in jungen Jahren, also leistungssportlich aktiv. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auch mal österreichische Meisterin gewesen in der Halle. Hat natürlich dann auch lange ihren Ehemann Dieter Baumann trainiert, auch zu Olympia Gold. Und ja, da gibt's an sich ja schon sehr viel zu besprechen. Wir haben aber gesagt, wir wollen mal über ihr aktuelles Trainerleben sozusagen sprechen, denn sie ist auch seit kurzem wieder Bundestrainerin nach einer langen Auszeit eigentlich, die sie sich selbst auch verordnet hat. Und wir sind uns sehr überzeugt, dass das ein sehr unterhaltsames und auch spannendes Gespräch wird und würde sagen, die holen wir jetzt dazu.
Gut, dann sagen wir herzlich willkommen, Isabel Baumann. Ja, was sollen wir sagen? Erfolgstrainerin, eine Frau, die viele Menschen schneller macht. Also man schaut ja nur so auf die größeren Namen in eurer Trainingsgruppe. Die haben wir in großen Teilen hier auch schon im Podcast gehabt und ja, und die sagen dann immer, ja, das mit der Trainingsgruppe ist cool geworden. Ja, was machst du mit denen?
Trainieren. ja, ich muss sagen, ich frage mich ja auch immer, wie das so kam. Angefangen habe ich ja irgendwann nach meinem Erstausstieg mit so einer U10-Gruppe, zu der Jackie gehörte, und dann hat sich das eigentlich so ergeben, als Jackie U18, U20 war, dass ich dachte, na ja, gut, also alleine macht das auch keinen Spaß. Und so kamen, das ist natürlich in einer Universitätsstadt ganz einfach, es kommen Leute, die hier studieren und die kommen dann dazu. Aber alles andere, das ist, ja, das ist Zufall. Ich frage mich das auch immer. Die Leute rufen an, fragen, stehen da und wenn sie mir sympathisch sind, dann trainieren sie damit.
Ach, das ist der entscheidende Faktor.
Ja, ich kriege ja kein Geld von denen und ich mache das auch in meiner sehr, sehr knapp bemessenen Freizeit. Und ich denke mir das oft, ich meine, das sind jetzt ganz spezielle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist einfach nur Glück, Glück, Glück. Aber ich glaube, wenn mir diese jungen Menschen nicht sympathisch wären, dann würde das nicht funktionieren.
Das klingt jetzt erstmal auf jeden Fall sehr bescheiden, also wie du das ganze Setup natürlich auch so beschreibst, da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die da jetzt nicht so den ganz konkreten Einblick haben, außer ihr habt die Folgen mit Hanna und Eva und Max und so weiter schon gehört. Also vor allem die bekannten Namen, die sind natürlich schon auf einem extrem hohen Level unterwegs. Nicht zuletzt ja am vergangenen Wochenende Hanna Klein Europameisterin geworden. Alle haben aber gesagt, auch Alina, die wir vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, vor vielleicht einem guten Monat oder so bei uns zu Gast hatten, dass schon ein bisschen das Geheimnis ist. Natürlich du als Trainerin, die das Ganze irgendwie koordiniert, betreut und zusammenhält, aber schon auch genau, wie du gesagt hast, diese Tiefe der Gruppe. Also es klingt für mich, korrigiere mich gerne, ich glaube, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie es früher war zu meiner Zeit, als ich in Regensburg noch da bei Kurt Ring und so trainiert habe. auch Unistadt natürlich ein bisschen vielleicht eine Parallele, dass man irgendwie versucht, diese Verbindung zu schaffen zwischen natürlich, okay, top, top, top Hochleistungssport, auch wenn du gesagt hast, du machst das natürlich für auch so Hochkaräter wie eine Hanna Klein, alles ehrenamtlich und in deiner Freizeit, aber du vermischst das wahrscheinlich auch mit so einem Nachwuchsbereich, sodass alle irgendwie davon profitieren, so stelle ich es mir vor.
Ja, also das war immer meine Überzeugung. Das ist das Tolle am Laufen. Wenn du jetzt Stabhochsprungtrainer oder Wurftrainer bist, kannst du das nicht machen. Aber im Lauf kannst du prinzipiell mal sagen, wenn du Lust hast, komm und mach mit. Ich meine, es ist schon so, dass sich manchmal Leute melden, die dann ein Niveau von, was weiß ich, 45 Minuten auf 10 haben, selbst 40 Minuten auf 10, das klingt dann jetzt gar nicht mehr bescheiden. Aber denen muss ich dann sagen, das ist nicht lustig bei uns, weil die Geschwindigkeiten sehr hoch sind. Und ja, ich trainiere bei uns die Leute ab der U20. Davor habe ich noch einen anderen Trainer hier im Verein, der da die Kleineren vorbereitet, aber hauptsächlich halt auch Jackie, die sehr viel übernommen hat. Und dann ist es aber wirklich vom Landesmeister bis eben zu Hanna Klein. Und das Tolle ist, und das ist auch ein Großteil der Gedanken, die ich mir mache, so unmittelbar vor dem Training, mein Ziel ist es, dass niemand alleine läuft. Also für die Mädels, Alina, Eva, Hanna ist das natürlich perfekt. Die haben immer irgendwelche Männer. Aber die Jungen möchte ich auch gerne da mitlaufen haben. Denn das ist einfach für einen U20-Athleten einfach geil, mit Alina Reh oder mit Hanna Klein dann eben die Tempoläufe zu absolvieren. Und so laufen halt, was weiß ich, wie viel wir sind, im Schnitt irgendwo 40 Mann da im Kreis. Und es ist eine Herausforderung, möglichst von allen auch die Rundenzeiten zu haben.
Wie viele Uhren hast du parallel im Einsatz?
Also vier immer. Und, okay. Und da kann man ja auch noch mit Labs arbeiten. Also ich kriege nicht immer alles, weil ich manchmal einen Ablauf versäume, aber ich versuche und ich schwätze da auch mit niemandem. Ich bin dann da nur am Platz und schaue mir an, was passiert.
Aber 40 Leute, das ist ja schon jetzt mehr als, sagen wir mal, die. Wir haben noch reichlich Potenzial in deiner Gruppe für unseren Podcast, merke ich gerade.
Ja, gut, also nee, zu den 40 gehören dann eben auch die kleineren, U16, U17, U18, wo ich das Training gar nicht jetzt so mitsteuere. Also ja, unter wirklich meiner genauen Beobachtung sind wir auf jeden Fall immer 20, 25. Aber viel, viel wichtiger ist es mir, es laufen immer schöne 5er, 6er Packs, die dann auch, wenn mal Graupelschauer ist oder Nebel liegt, dann trotzdem sich gegenseitig motivieren. Ich glaube, dass darin eine ganz, ganz große Stärke liegt.
Ja, dieses tägliche Reiben im täglichen Training wird ja sehr oft als ein Erfolgsgeheimnis, jetzt gar nicht nur in der Leichtathletik oder nur im Laufen, beschrieben. Was entstehen da für Dynamiken eben auch für, das sind ja alles Individualsportler, ja. Das sind ja alles im besseren Sinne auch egozentrische Menschen, weil so funktioniert nun mal Leistungssport in der Leichtathletik. Was sind die wesentlichen Elemente dieser Gruppen für dich?
Also nicht der Wettbewerb, weil dann macht man sich kaputt. Und ich glaube, und ich habe das ja auch schon in meiner ersten Trainerkarriere ähnlich gehabt, ich profitiere momentan davon, dass die vielen Namen, wie sie so auftauchen, eigentlich keine unmittelbaren Konkurrenten sind. Also das könnte man jetzt bei Eva und Alina schon meinen, aber Eva muss erst dorthin kommen, wo eine Alina Reh schon war und ist. Und auch Alina und Hanna haben vollkommen unterschiedliche Ziele. Das heißt, im Prinzip geht es mir darum, dass sie erkennen, wir profitieren hier erstmal voneinander. Also ich muss sagen, ich stelle mir das schwierig vor, so manche dieser Profitrupps, die dann 10, 15 Weltklasse-Läufer zusammentun. Also das kann man natürlich machen. Ich habe das früher in Kenia auch schon immer erlebt. Aber da muss man wissen, da gehen auch viele vor die Hunde.
Genau, also ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Kunst, aber dann auch von der Trainerin, dem Trainer, eine Gruppe vielleicht auch so zusammenzustellen oder das Gefühl zu entwickeln, wer könnte auch menschlich irgendwie mit wem irgendwie gut harmonieren, weil es ist ja klar, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, jeder, der so exzessiv in einer Phase seines Lebens den Sport betreibt, ist natürlich klar, dass man da auch seine eigenen Grenzen ausloten möchte, das ist die Natur des Leistungssports, aber den Leuten zu vermitteln, dass sie in dem Team sozusagen in der Trainingsgruppe alle voneinander profitieren können. Und witzigerweise haben wir bei Alina in der Folge auch darüber gesprochen, dass ja, ich glaube, der Background, den Hanna hat und Alina hat, die kommen ja von sehr unterschiedlichen Bereichen irgendwo, treffen sich dann schon auch bei manchen Strecken vielleicht, aber dass wahrscheinlich sogar beide von den Stärken der anderen, glaube ich, sogar sehr profitieren kann. Unabhängig davon, dass sie natürlich viele männliche Trainingspartner auch haben. Aber den Leuten natürlich das an die Hand zu geben, dass Training Training ist und Wettkampf Wettkampf, das ist, glaube ich, schon was, was man als Trainer oder Trainerin auch steuern muss. Ich erinnere mich an Sindelfingerzeiten, das ist natürlich ganz weit weg bei mir. Da war das nicht immer ganz so einfach, vor allem wenn da irgendwie 18-Jährige zusammen trainieren, Jungs, ich betone Jungs, dann ist auch manchmal vielleicht schon das ein oder andere Tempoprogramm hinten raus etwas ausgeufert sozusagen.
Eskaliert aber, heißt das Wort. Eskaliert heißt das Wort.
Ja, da hat mir Harry auch immer ein bisschen leid getan, aber deswegen ist das, glaube ich, schon auch eine wichtige Fähigkeit, das eben zu vermitteln, glaube ich. Hast du bewusst, also ich würde jetzt mal sagen, du hast ja in den letzten, jetzt muss ich überlegen, 2-3 Jahren schon einige Neuzugänge bekommen, zu deiner Trainingsgruppe, die du schon hattest. Hast du da, also neben dem menschlichen, sympathischen Aspekt, der, glaube ich, auch in so einer Trainer-Athleten-Beziehung wichtig ist, bewusst Entscheidungen getroffen oder auch mal jemanden abgelehnt, ohne dass wir jetzt Namen nennen, wo du gedacht hast, das würde der Dynamik in der Gruppe vielleicht nicht gut tun?
Also was ich hier ganz arg rausstreichen muss, weil ich ja dann und wann schon mal wirklich doof angemacht wurde. Ich habe noch nie in meiner Karriere jemanden aktiv angesprochen. Ob ich nicht sein oder ihr Trainer sein könnte oder ich ihm oder ihr helfen könnte. Weil, also ich finde, die Verantwortung, die man hat für einen einzelnen Athleten, der nur eine kurze Karriere hat, die ist schon groß genug. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf jemanden zugehe und sage, hey du, ich glaube, ich kann dir helfen, da könnte ich nicht mehr schlafen. Also das, das ist mir ganz wichtig, weil ich weiß, dass das durchaus oft gemacht wird. Ich weiß nicht, wie die Leute das verantworten können. Also ich finde, ein Athlet muss seinen Trainer ganz bewusst aussuchen können und dieses Verhältnis aufbauen. Abgelehnt, also ist so wirklich bewusst, dass ich zu jemandem gesagt habe, du, nee, das passt jetzt nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich noch nie gemacht. Wenn jemand mich fragt, kannst du mich helfen? Und ich helfe vielen Leuten, von denen es vielleicht ihre Trainer gar nicht wissen, weil die sich bei mir melden und dann führt man halt ein Gespräch und dann versuche ich, dem einen Rat zu geben, ohne irgendeinen Anspruch zu haben, dass das dann quasi, ja, durch mein Know-how auf einmal dann auch mein Athletin hat den Ausdruck, den mag ich sowieso nicht. Man hat keinen Besitz.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, man hat keinen Besitzanspruch an diese Menschen. Ja. Also abgelehnt habe ich nie, aber es gibt halt Situationen, wo man sagen muss, das kann nicht funktionieren. Du bist so weit weg. Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, dich zu sehen. Ich helfe, wenn es um allgemeinen Rat geht, aber das tägliche Training, das muss jemand anderer machen. Und das funktioniert in einigen Bereichen gut. Aber so, dass ich jetzt jemand sage, nee, das mache ich nicht. Gott sei Dank war ich noch nicht in der Situation, weil das stelle ich mir nicht so angenehm vor.
Also erstmal kann ich deine Vermutung, dass dir unterstellt wird, dass du Athletinnen und Athleten ansprichst, bestätigen. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Gut, dass du das hier nochmal so klar rausstellst. Ich konnte mir das auch schwer vorstellen, weil das nicht so richtig zu dir und eurer Gruppe passt. Aber es wird ja viel geredet. In vielen Bereichen wird sehr viel geredet. Davon leben wir hier auch, dass viel geredet wird. Aber das ist eine andere Ebene, logischerweise. Vielleicht nochmal für die Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben. Du warst ja schon relativ weit als Trainerin, sage ich mal. Ja, also wenn man jetzt mal so in klassischen Hierarchien denkt. Was hat dich damals dazu gebracht zu sagen, nee, das mag ich jetzt nicht mehr machen. Und jetzt wieder in den Leistungsbereich gebracht, weil dass man seine eigene Tochter dann ja irgendwie ein bisschen anleiten will oder so, das ist ja ein anderer Schnack, als wieder mit Weltklasseathleten zusammenzuarbeiten.
Ja gut, die war auch bei Olympischen Spielen.
Ne, ich meine, weil du gesagt hast, U10, ne? Ist ja ein anderer Ansatz. Also, ne?
So wie du da reingewachsen bist, genau, Jackie und ich waren ja damals zusammen in Rio, aber ich glaube, genau, was Ralf meint, ist die Motivation, sozusagen die eigenen Kinder mit dem Know-how, was du ja eh schon hattest, irgendwie zu begleiten sportlich, der dann natürlich in den Hochleistungsbereich auch ging, ist eine Sache, aber glaub, du warst ja, glaube ich, bis 2010 oder 2011, glaube ich, auch ganz offiziell, glaube ich, Bundestrainerin? Nee.
Viel früher schon nicht mehr. Also, nicht mehr, okay. Ich war in den 90er Jahren, ganz genau, wann ich angefangen habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Bundestrainer damals mit dem Lothar Hirsch zusammen, super Zeit. Und dann war eigentlich das hauptausschlaggebende Punkt, dass Jackie 2001 eingeschult wurde. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich mehr als das halbe Jahr unterwegs. Und das wollte ich nicht. Ich wollte die schulische Karriere meiner Kinder zu Hause begleiten. Ich wollte da sein und hatte das Glück, ich komme ja aus dem Lehramt, dass mir angeboten wurde, also nicht einfach in die Schule zu gehen. Ich habe noch ganz normal 2 Jahre Referendariat gemacht, also wirklich ganz unten angefangen, weil ich ja auch nicht in Deutschland in die Schule gegangen bin. Und habe dann noch bis 2004 weitergemacht. Da hatte ich noch Wolfram bei Müller bei den Olympischen Spielen in Athen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, war ich K.O. Ich meine, wir hatten den Dopingfall von Dieter hinter uns. Wir waren als Familie, als Paar, als Mensch gestresst, enttäuscht. Ich hatte die Kinder, die da eben ja auch in die Schule gingen mittlerweile, und habe selbst ein Referendariat hinter mich gebracht. Ich war einfach, ich habe zum Wolfram gesagt, fahr nach Athen, ich komme nicht mal mit, ich bin tot. Und habe dann da aufgehört. Und aber ich muss sagen, ich bin eigentlich schon von Kind an fasziniert von Training. Mein Großvater war ein großer Galoppertrainer in Wien. Und ich habe mich schon immer mit Training, mit Formentwicklung, mit Gewinnen und Verlieren auseinandergesetzt. Und als dann niemand da war für die Jungen, dann habe halt ich da angefangen mit Schülertraining. Und und dann hat mich das schnell eingeholt. Zuerst mit Jackie, aber ich hatte ja auch dann zur gleichen Zeit, da hat ein Jan Hoffmann, ist da gelaufen, 1996er Jahrgang, der wurde deutscher B-Jugendmeister. Also irgendwie, ich glaube, wenn man dann anfängt und talentierte, motivierte junge Menschen um sich hat, dann stellt sich da auch der Erfolg ein. Und dann war ich wieder drin. Und dann ging das so peu à peu. Also ich habe es nicht so geplant gehabt.
Also an einer Stelle frage ich mich manchmal, habe ich jetzt da irgendwie meine Kinder beeinflusst? Also meine Kleine macht ja Schwimmen und Leichtathletik. Ja, also die Mutter war Schwimmerin. Ja. Ich habe ja meinen bescheidenen Rahmen Leichtathletik gemacht. Und dann überlege ich so manchmal, habe ich die jetzt da irgendwie so hingebracht? Und es ist ja bei euch auch so, dass eure beiden Kinder ja Leichtathletik gemacht haben. Stellst du dir auch manchmal so eine Frage? Oder ist das für dich völlig so eine natürliche Nummer, weil die sowieso auf dem Sportplatz waren mit euch?
Ja, natürlich. Ich meine, die sind von klein auf, waren die immer am Platz. Dieter hat 2003 seine Karriere beendet. Ich dann ein Jahr später auch meine Gruppe aufgegeben. Die haben aber auch ganz viel anderes gemacht. Also Jackie ist ja ein wahnsinniges Bewegungstalent. Die ist zum Schwimmen gegangen und war gleich süddeutsche Meisterin. Und die hat Basketball angefangen und war in der baden-württembergischen Auswahl. Also die konnte viel. Die ist auch 1,75 hochgesprungen. Und ich weiß, dass ich damals noch zum Tamasch gesagt habe, vergiss es, das Mädel wird nie groß genug sein.
Tamasch Kisch, ja.
Um wirklich eine Hochspringerin zu sein. Aber ja, ich denke, dass sie die Faszination der Leichtathletik, die haben sie natürlich irgendwie über uns auch dann mitbekommen. Und das ist ja auch okay so. Ich meine, wenn man jetzt schaut, wie viele Kinder, ich habe mich so gefreut, ich kannte dieses junge Mädel nicht, die da letztes Jahr deutsche 100 Meter Hürdenmeisterin wurde. Und dann sagte mir jemand, ja du, das ist die Tochter von Heike Henkel. Und dann fand ich das nett, ja? Ja.
Ich möchte an dieser Stelle auch Paul Meyer herzlich grüßen. Er ist der Vater.
Ja, sorry. Ja,
also, heißt ja auch noch Marlene.
Mein Kontakt zu Heike war einfach enger. Ja.
Und übrigens, nur unter uns, der Freund von Marlene Meyer trainiert jetzt meine Tochter.
Ach, wie nett. Siehst du, so ist es. Es ist halt
eine kleine Welt.
Es ist
kleine
schon
Welt,
eine, ja, eine kleine Insel.
Ja. Aber es ist ja auch nicht nur, sagen wir mal, die Faszination des Sports ist ja das eine, die vielen positiven Dinge, die wir ja vielleicht dann doch alle noch daraus ziehen, auch wenn du ja die durchaus Schattenseiten des Profisports schon gestreift hast, die einen auch aussaugen können. Es ist aber dann Leistungssport, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja? War dir das dann auch recht, dass die dann doch auch stark in die Richtung gegangen sind?
Die Kinder? Ja, warum nicht? Also es gibt Schlimmeres als Leistungssport. Ich muss dazu sagen, ich war mir als Mutter, ja, vielleicht von meinem Charakter her schon sehr bald darüber im Klaren, dass ich gerne hätte, dass die Kinder als Jugendliche in einem festen Setting sind. Das kann Sport sein, das kann Musik sein, das kann Theater sein, aber dieses Aufgehobensein, eine Aufgabe haben, eine Challenge zu haben, ich glaube, man wächst über diese Herausforderungen. Das ist alles positiv und das haben viele Jugendliche nicht. Ich lebe es ja tagtäglich in der Schule. Und das birgt große Risiken in sich. Also ich bin sehr, sehr froh. Die sind sehr unterschiedliche Wege gegangen. Jackie war die disziplinierteste Athletin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die hat gar nichts zugelassen neben Training. Und Robert war halt mehr so der, der alles mitgenommen hat und Training. Und so ist es auch gut. So sind sie beide, glaube ich, sehr gut durch diese doch schwierige Zeit in der Pubertät nach dem Abitur. Die wussten immer, was sie tun.
Also das glaube ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege mit Teenageralter, Anfang 20 vielleicht so, also und vor allem damals im Freundeskreis, die, sag ich mal, regelmäßig trainiert haben oder zusammen trainiert haben, war dann auch irgendwo an sich ein sehr enger Freundeskreis, egal ob in Sindelfingen oder dann damals in Regensburg. Ich glaube, dass es uns allen gut getan hat, diese, wie du gesagt hast, auch Ausgleich. Gibt ja dann auch Leute, die vielleicht in der Schule nicht ganz so aufgehen. Genau. Da war ich jetzt vielleicht auch eher am Ende zumindest zur Abiturszeit so, dass ich da vielleicht auch einfach mehr Freude am Sport hat. Das heißt nicht, dass man die Schule vernachlässigen soll, aber es ist einfach schön dann, glaube ich, was zu haben, was man einfach gerne gemacht hat. Das war ja auch, das wird Eltern dann, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen angedichtet, dass die den Ehrgeiz, den sie vielleicht nie ausleben konnten, auf ihre Kinder projizieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ist nicht so, sondern ich glaube, da musste man auch in diesem Alter, glaube ich, eher öfters mal gebremst werden oder auch letztlich von den Trainern. Ich glaube auch, dass das so für Charakterbildung und auch das Thema Disziplin und zu erkennen, dass man mit Fleiß sich was erarbeiten kann, da ist natürlich Laufen, finde ich, auch irgendwie prädestiniert. Ich war jetzt nie das große Leichtathletik-Talent, was andere Sachen hätte groß machen können, aber da ist natürlich Laufen eine dankbare Disziplin, sage ich jetzt mal, wenn man sich da reingeknietet
hat. Du sollst ein ganz großer Radfahrer sein, habe ich mal gehört.
Okay, Radfahren bin ich jetzt nicht so drin, aber wahrscheinlich kann man da sich auch was erarbeiten. Das ist ja ganz spannend.
Ja, aber das ist ja genau das Spannende, Philipp, dass man weiß, dass man gelernt hat, man kann etwas nicht, aber wenn man sich da reinkniet, wenn man dem nachgeht, wenn man sich darum bemüht, dann kann man es. Der eine kann es super gut, der andere mittelmäßig. Das ist dann halt oft eine Frage von Talent. Aber ich glaube, dieses Wissen, wenn ich mich um etwas bemühe, kommt dabei was raus. Das ist ganz wichtig.
Auch übrigens für Selbstwertgefühl, glaube ich, von Kids in dem Alter, wo man vielleicht ja auch irgendwie sich selber noch nicht so sicher ist mit allem Möglichen, hatte ich immer das Gefühl, dass man durch diesen Sport und auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder Zugehörigkeitsgefühl, wie wir es in der Trainingsgruppe oder im Verein oder wie auch immer hatten, hat schon viel dazu beigetragen, glaube ich, in der persönlichen Entwicklung, gar nicht mal nur bei mir, wie gesagt, auch bei den Freunden auch von damals. Ich glaube schon, dass das nicht das Schlechteste ist, aber ich kenne natürlich auch die Situation, ich weiß nicht, wie es in Tübingen ist, aber zumindest die Jahre in Regensburg habe ich dann doch leider auch beobachten müssen. Nachwuchs ist kein Selbstläufer mehr in der Leichtathletik, in jüngeren Jahrgängen. Ich weiß nicht, wie es in Tübingen die Situation ist. Ich bin, wie gesagt, in Regensburg im Vereinsleben nicht mehr so drin. Aber das war schon deutlich anders, wie wenn ich jetzt überlege, so, gut, das ist jetzt auch schon lange her, so 97, 98, 99 in Sindelfingen, da hatten die jetzt wenig Probleme, glaube ich, zumindest mal mit 10, 11, 12, 13 Jahren irgendwie Trainingsgruppen zu füllen. Das wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so easy sein.
Ja, das stimmt gar nicht. Die Masse ist schon da. Die Jackie hat eine Gruppe U14, U16 Athleten. Die sind auch annähernd 40 Leute. Das liegt aber auch daran, dass Tübingen eine Bildungsbürgerstadt ist. Da gehen alle Kinder mindestens in zwei Sportarten und spielen nebenher auch noch zwei Musikinstrumente. Deshalb, die Gruppe ist schon da und das ist auch schön. Was oft fehlt, ist der Drang oder der Wille überhaupt zum Wettkampf. Und das ist sicherlich etwas, was insgesamt verloren gegangen ist. Und deshalb bin ich auch ganz dankbar, in der Schule zu sein. Da hat man immer noch diesen Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia, wo du ein Handballer, ein Basketballer, ich wurde Landesmeister, ich hatte keinen einzigen Leichtathlet in meiner Mannschaft. Ich habe einfach alle blind zusammengewürfelt, was sie halt konnten. Und dort ist dann schon so eine Faszination aufgekommen an dem Wettkampfsport. Aber dieses gesellschaftliche Problem, das haben wir natürlich verstärkt durch die Pandemie. Das kann man nicht leugnen, dass den Kindern die Selbstverständlichkeit von Sport treiben und das noch mit Leistung, das ist denen abhanden gekommen. Da müssen wir sehr aktiv daran arbeiten.
Also ich erlebe schon, dass Kinder irgendwie Lust haben, sich zu messen. Ja. Heißt ja nicht gleich, dass es Leistungssport ist, ne, sondern sich zu messen. Ja, das erlebe ich schon so. Der Weg in ein sortiertes Training mit einem Verein und so weiter ist dann ja noch ein Stück. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass die Eltern dagegen stehen und sagen, mach erst mal Schule.
Ja, genau. Schule hat einen extrem hohen Stellenwert und Schule hat auch meiner Meinung nach einen viel zu hohen zeitlichen Rahmen im Tagesablauf der Kinder. Das ist ja etwas, weshalb ich mich gerade sehr darum bemühe, so ein bisschen im englischen System nach Erfolgsrezepten zu schauen. Denn ich meine, was die gerade für eine Dichte haben, da kann es einem ja schwindelig werden. Und klar, das größte Positivum in diesen angelsächsischen Ländern allen ist, dass die auch am Nachmittag in der Schule sind, aber da machen die dann eben entweder Sport und das ist dann auch Leistungssport, der in einer Liga organisiert ist, oder ja, sie sind im Rotary Club oder machen Drama oder Musik oder was immer. Aber die, die sich für den Sport entscheiden, haben tatsächlich in der Schule täglich die Möglichkeit, diesen Sport zu machen. Und bei uns, ich komme gerade aus der Schule, da laufen die Kinder um 17 Uhr raus. Aber da haben die halt Mathe, Englisch, Geografie gehabt und selten Sport. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil, den wir haben.
Da sind so viele Ebenen drin. Wir müssen mal versuchen, das ein bisschen zu sortieren, weil ich könnte an jedem zweiten Halbsatz von dir ansetzen.
Alleine über
ansetzen.
Dieses Schulsystem könnte man, ja.
Aber lass uns noch mal ein Stückchen davor gehen. Deine Befassung wieder stärker mit Pädagogik, hat das auch dein Coaching und deine Herangehensweise an Leichtathletiktraining, an Lauftraining verändert?
Naja, ich habe ja schon auch vor meiner ersten Bundestrainerkarriere Lehramt studiert gehabt. Ich glaube, dass hauptsächlich mir macht es einfach Spaß, mit jungen Menschen, oder sagen wir so, es ist für mich eine besondere Herausforderung, junge Menschen zu unterstützen, ihr Talent zu entwickeln. In der Schule ist es eigentlich nicht das Talent, sondern da sind wir verpflichtet, gewisse Fähigkeiten eben bis zu einem gewissen Punkt zu unterrichten und zu lehren. Im Sport ist das viel toller, weil man hat wirklich mit Leuten zu tun, die das auch unbedingt wollen, in den meisten Fällen unbedingt wollen. Ja. Und ich glaube, dass da ein gewisser pädagogischer Ansatz schon sehr hilfreich ist, nämlich der Ansatz von Wertschätzung von Leistung, die noch gar nicht dem ganz oberen Ziel entspricht. Ich kann einfach mit kleinen Schritten schon viel anfangen. Man kann Teilziele aufzeigen, mit denen man motiviert und Zuversicht schafft. Und ich behaupte mal, dass ich nicht ganz ungeschickt bin in der Gesprächsführung. Und das ist, also wenn ich mir das überlege über die letzten Jahre, es sind wahrscheinlich viel mehr die guten Gespräche gewesen, die ich mit Hanna geführt habe, als nur das gute Training.
Also als du, wir können ja ganz kurz ein ganz klein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, als du dich technisch noch gesettelt hast, ja, beschreiben wir es mal so, haben wir schon so ein bisschen gefachsimpelt, da kommen wir dann gleich noch zu. Der Unterschied zwischen dem Rennen bei den deutschen Meisterschaften zwischen Hanna Klein und Constanze Klosterhalfen und dem beim Finale in Istanbul bei den Europameisterschaften. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil das, glaube ich, ganz spannend sein kann. Jetzt hast du ja relativ viele Athletinnen und Athleten und sagst ja, okay, Gesprächsführung. Bist du so ein Superbrain, der das alles behält, was ihr schon mal gesprochen habt oder wo es lang geht, oder schreibst du viel auf? Ich glaube, sie ist ein Superbrain. Sie
denkt lange nach. Glaube ich.
Alles blitzgespeichert und Trainingsplan für 3 Wochen im Voraus, jeden Tag im Kopf wahrscheinlich. Für 40 Leute, na, für 20 aber ja.
Ja. Also ich,
boah, krass, ich wusste das ist beeindruckend, ey. Das ist wirklich abgefahren.
Ja, ich glaube, dass ich mich an die wichtigen Gespräche sehr genau erinnern kann und auch an die Untertöne dabei. Und was Training angeht, ja, ich beschäftige mich jeden Tag mit Training. Und ich glaube, ich weiß schon Wochen vorher, was ich dann Wochen nachher machen möchte. Also ich laufe jeden Tag. Das ist für mich absolut wichtig. Deshalb, es konnte mir gar nichts Besseres passieren, als du sagtest, wir fangen eine Stunde später an. Dann konnte ich eine Dreiviertelstunde laufen gehen. Das ist für mich eigentlich mein Nachdenkpool. Da sortiere ich früher viel, viel mehr so schulische Angelegenheiten. Heute ja fast ausschließlich Training. Ich stelle was zusammen und morgen werfe ich es wieder über den Haufen. Und dann fällt mir was anderes ein, was ich besser einbaue. Ich schreibe ganz oft, so stelle ich es mir vor. Ich erwarte Rückmeldung, dann baue ich das wieder um. Ich meine, Hanna wurde am Freitag Europameisterin. Am Sonntag haben wir uns überlegt, wie schaut die Sommersaison aus. Und am Sonntagabend bin ich zum Laufen gegangen und habe mir tatsächlich überlegt, was mache ich wann, um bis Ende Mai dort zu sein. Also es ist schon so. Es beschäftigt mich den ganzen Tag. Und wenn du jetzt sagst, 20
Athleten... Das ist eine Person.
Ja,
Du hast gehst ja alleine auch, laufen, ne? Das ist kein Family-Event, ne? Oder mit Dieter oder
nein,
so.
Nein, ich laufe immer viel alleine. Das konnten die am Anfang nicht so verstehen. Mittlerweile fragen sie schon gar nicht mehr. Ich laufe immer alleine, aus dem einfachen Grund, weil ich dort nachdenken will. Und unterhalte mich nicht gern beim Laufen. Na ja, natürlich, das ist jetzt eine Person. Aber dann gibt es eben einen anderen Tag oder... Das Ende des Laufes, dann weiß ich, ich möchte nachher gerne unbedingt mit Max telefonieren. Also dann überlege ich, was sage ich Max? Oder ich habe Adrian Engstler in München sitzen. Ich muss immer schauen, dass ich rechtzeitig, bevor er ins Training geht, mit ihm noch Kontakt habe, dass wir nochmal durchsprechen. Wie wollen wir es heute machen? Da gibt es eine Alina. Also ich weiß, dass es sich wohlfühlt. Aber ich glaube, es war nicht schön, zu Hause zu sitzen, Corona zu haben und diese zwei Mädels in Istanbul laufen zu sehen. Dann mache ich mir wieder Gedanken, okay, was muss man Alina jetzt vermitteln, damit sie weiß, wir sind auf einem guten Weg und da auch die Freude wieder erlebt und für sich wirksam machen kann. Es ist schon... Ein zeitraubendes Abenteuer, in das ich mich da jetzt begeben habe. Wie gesagt, ich habe es mir nicht so ausgesucht. Es ist immer mehr geworden. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr darüber im Klaren, dass jeder einzelne dieser Athleten erwartet, dass ich mir Gedanken mache. Und das sind jetzt mal vier Namen, die ich genannt habe. Da gibt es eine Eva, die ihre ganz eigene Problematik und Herangehensweise hat. Aber da gibt es auch U20-Athleten, die bei einer deutschen Meisterschaft sind und die auch wissen wollen, wie sie ihren Vorlauf gestalten sollen. Das ist spannend, das ist manchmal extrem anstrengend. Und ich werde wahrscheinlich nicht immer allen gerecht, aber nur das Bemühen darum, das macht mir tierisch Spaß.
Das glaube ich sofort. Wenn du das teilen möchtest, ich weiß nicht, inwiefern das sonst mit der Öffentlichkeit in der Vergangenheit du vielleicht schon geteilt hast, du schreibst ja auch oder hast in der Vergangenheit auch schon häufig wissenschaftliche Artikel über Training geschrieben. Wenn du versuchst, jetzt unsere Hörerschaft so ein bisschen zu beschreiben, was ist so Säulen deiner Trainingsphilosophie? Ich meine, Laufen ist Laufen und viele Wege führen zum Ziel, aber trotzdem ist es ja so, dass verschiedene Trainerinnen und Trainer ja schon über Jahre wahrscheinlich was für sich entwickelt haben, wo sie wissen, das funktioniert für mich ganz gut oder warum man Dinge macht, wie man sie macht. Das ist natürlich jetzt für die Leute interessant, die, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 95% der Hörerschaft ja auch trainiert. Die werden jetzt nicht diese Geschwindigkeiten alle trainieren können, logischerweise, aber man versucht ja immer auch so ein bisschen praktisch vielleicht was mitzunehmen. Wenn man jetzt einen Saisonaufbau nimmt, du hast aktuell, ich überlege gerade, eigentlich alle Athletinnen und Athleten noch mit Bahnfokus, sagen wir mal eigentlich, oder? Also da beginnt ja klassischerweise eine Saisonvorbereitung irgendwie wahrscheinlich im Oktober oder so.
Ja, also das sind zwei ganz feste Säulen, sind, du kannst deinen Körper nicht täuschen. Also du kannst nicht irgendetwas versuchen zu machen, was eigentlich noch gar nicht möglich ist. Das heißt, jeder Schritt muss Sinn machen und jeder weitere Schritt muss auf dem aufbauen, was vorher passiert ist. Das klingt banal, aber es ist gar nicht so einfach. Denn das heißt, dass man manchmal, wenn man noch nicht dort ist, wo man eigentlich sein wollte, immer noch den Mut haben muss, den Schritt zurück zu machen. Ein kleines Beispiel. Hannah war in einer exzellenten Form. Im November ist eine tolle 15K gelaufen, war bei den Cross-Europameisterschaften, obwohl sie gar nicht hin wollte. Das behauptet sie immer, das hätte sie nur mir zuliebe gemacht. Ich glaube, so schlecht war es gar nicht. Und dann wird sie krank. Und dann wird sie während Monte Gordo krank. Und dann zu sagen, okay, so ist es jetzt. Und dann schieben wir das zurück und wir schieben das zurück und wir machen den Wettkampf nicht. Und sich darauf zu verlassen, dass dann trotzdem alles passt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist für einen Athleten, wenn da das Vertrauen ist, okay, das wird schon kommen. Also, das ist meine erste Philosophie ist, du kannst nur immer auf das aufbauen, was du schon hast und kannst deinen Körper nicht täuschen. Und das Zweite, das ist auch nicht ganz einfach, obwohl es banal ist. Ich versuche alles dran zu setzen, Kontinuität zu erreichen. Das heißt, Verletzung und Krankheit irritieren mich. Das versuche ich zu vermeiden. Gut, jetzt krank wurden sie alle irgendwann mal. Aber zum Beispiel das, was den Max jetzt heimgesucht hat, das ärgert mich maßlos. Es kann nicht sein, dass ein so toll vorbereitetes Jahr jetzt so schwierig wird, weil man unendlich lange braucht, um eine doch relativ häufiges Krankheitsbild herauszufinden, nämlich eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung und verliert Woche für Woche für Woche. Das ist enorm ärgerlich, denn diesen Unterbruch, den kann man eben nicht wegzaubern. Das ist Zeit, die einem verloren geht und in die einem fehlen wird das ganze Jahr. Das ist schon mal klar. Also Kontinuität und eben dieser Aufbau. Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, trainiere ich immer noch sehr konservativ. Ich versuche Belastungen, die machen mittlerweile 3 Belastungen in der Woche, die muss der Körper auch verdauen können. Das heißt, wenn ich belaste, muss ich sicherstellen, dass danach im Sinne einer Superkompensation der Körper die Chance bekommt, alles das zu verarbeiten. Ich mache keine Double Threshold Days. Und ich glaube, dass Double Threshold Days...
Sehr in Mode aktuell.
Ja, das ist okay für einen Jakob Ingebrigtsen, der mit 18 Jahren Weltklasse war. Aber wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, ein vernünftiges Dauerlaufniveau zu halten oder... Ja, ich will darüber nichts sagen. Ich streite mich damit ständig. Ich mache keine Double Threshold Days. Ich habe dieses Jahr zu Hannah und zu Max gesagt, und Alina kommt ja ohnehin von einem ganz anderen Niveau, die hat schon viel härter trainiert, als sie vor allem da in Berlin war. Wir versuchen zu verdichten. Ich habe wirklich versucht, eine Belastung mehr einzubauen. Ich finde das Bowerman-System gar nicht schlecht, den 10-Tage-Rhythmus, den die fahren. Aber ich habe keine Profigruppe. Das heißt, ich kann nicht an jedem anderen Wochentag immer was machen. Ich muss das in eine 7-Tage-Woche reindrücken. Und da gibt es halt mal, wir nennen sie dann sogar eine Bowerman-Woche. Und dann gibt es eine normale Woche. Aber das Entscheidende für mich ist oft gar nicht so sehr die Belastung, von der ich ja immer annehme, dass sie genauso kommt, wie ich sie geplant habe, sondern was die Athleten danach machten. Und deshalb gibt's oft die Anweisung, du läufst morgen langsam, du läufst morgen mit dem und dem, damit das Jahr nicht so schnell wird. Wir reduzieren die Kilometer am nächsten Tag, damit du wirklich erholt bist. Denn ich glaube, dort laufen viele Leute ins Verderben. Ich muss ganz kurz abtauchen, weil mein Rechner ist gleich leer. Ich muss den irgendwo anstecken hier.
Das ist kein Problem. Ich würde trotzdem in der Zeit, da wir ja weiter oft die Frage formulieren, nämlich, weil du es gesagt hast, 3 Belastungen. Das ist natürlich jetzt für wahrscheinlich viele, die zuhören, jetzt erstmal nicht ganz so greifbar. Kannst du uns ein Beispiel geben aus der Vorbereitungsphase, jetzt aus dem Herbst oder jetzt gerade aktuell? Was sind bei dir 3 Belastungen? Reden wir davon 3-mal? Da stellen sich ja manche vielleicht vor, ist es 3-mal Tempoläufe oder ist es 3-mal, ist es ein TDL, ist es ein qualitativer Longrun und eine Tempoeinheit, ist es Bergsprints oder, also was wären für dich als Beispiel 3 Belastungen? Zum Beispiel dann wahrscheinlich Montag, Mittwoch, Freitag oder irgendeine andere Konstellation.
Genau, wir machen Montag, Mittwoch, Samstag zum Beispiel und da ist der Montag ein ein flotter Dauerlauf, ein reingesteigerter Dauerlauf, ein Dauerlauf mit einer gewissen Aufgabe, die auf jeden Fall, um jetzt im IAT-Jargon zu sprechen, irgendwo so bei VL2 liegt, ja, also auf jeden Fall nicht über VL3 geht. Dann machen wir am Mittwoch Tempoläufe und die sind natürlich in Abhängigkeit von der Jahreszeit meistens extensiv, sehr, sehr lange extensiv. Ich warte ewig lang, bis ich intensive Inhalte reinbringe. Und dann als Komplementärbelastung ist dann immer der Samstag auch extensiv im Winter. Und dort kann dann aber auch mal sein, ich arbeite viel am Berg. Wir machen sehr regelmäßig Berganläufe, weil es eine Möglichkeit ist, auch schon im Winter oder jetzt, März ist für mich mein Berganlauf-Monat, ohne hohe Geschwindigkeiten trotzdem in ein gewisses mittleres Laktat und natürlich auch eine Kraftausdauer zu schulen. Wir machen aber auch, ich mache gerne Sprünge oder Treppe, damit man auch die Kraftausdauer schult. Das ist so unser Montagstag, also sicherlich alles im absoluten Normbereich, nichts Außergewöhnliches. Und deshalb glaube ich auch, dass es oft nicht der pure Inhalt der Tempoläufe ist, sondern die zeitliche Abfolge. Da muss man einfach aufpassen. Ja. Und es ist auch etwas, was Athleten manchmal nicht ganz so begreifen können. Jetzt haben wir das und das gemacht und jetzt muss ich am Donnerstag einen Vorlauf und am Freitag einen Endlauf machen. Natürlich kann man das, denn man hat ja 15 Jahre schon trainiert und das lässt sich dann abrufen. Also für mich war wirklich erstaunlich, da habe ich ja noch gar nicht so viel mit ihm zu tun gehabt. 1988 hat Dieter vor den Olympischen Spielen eigentlich auf 1500 Meter trainiert. Die sind ihm dann im Sommer nicht so gut gelungen. Die Olympischen Spiele waren ja im Oktober. Und dann kam er nach Hause von Köln und hat gesagt, ach Quatsch, ich lauf die 5000. Das hieß aber damals noch Vorlauf, Zwischenlauf, Endlauf. Und er ist tatsächlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und dann den Endlauf fürs Finale mit einem Tag dazwischen gelaufen. Und ja, das geht. Und deshalb über diese Diskussion, da lasse ich mich gar nicht darauf ein. Das geht immer.
Das ist krass. Das waren noch andere Zeiten. Also das kenne ich natürlich gar nicht mehr. Sowas.
Nein, das ist schlecht, dass wir das nicht mehr kennen. Ich mag das nicht, dass man bei Deutschen versucht, die Felder immer kleiner zu gestalten. Wir brauchen Vorläufe. Ja. Ich glaube, bei den 800 Metern wäre es auch gut, Vorlauf und Zwischenläufe zu haben. Das hat man ja jetzt gesehen, wie toll die Maite dieses Turnier gestaltet hat. Ein Turnier, das sie so noch nie erlebt hat. Vorlauf, Zwischenlauf, ja. Endlauf. In England macht man das jedes Jahr bei den Championships. In Amerika macht man es jedes Jahr bei den Championships. Und unsere Athleten kennen das halt nicht mehr.
Ja.
Du sagst, okay, Double Threshold mache ich nicht. Ja, als wir dich gefragt haben, was deine Philosophie ist. Das heißt, es gibt eine Diskussion darüber mit deinen Athletinnen und Athleten oder eine Diskussion, die in der Trainerschaft geführt wird oder die du in der Literatur siehst, weil das ist ja klar, da gibt es das ja sehr stark, weil ja viele dazu neigen, einzelne Einheiten von Weltklasse-Athleten herauszupicken, ja, und sich die anzueignen, ja, was ich hochproblematisch finde, vor allen Dingen auch für Menschen, die in unserer Community unterwegs sind, aber ja gerne mal sowas ausprobieren wollen. Ja,
ja, kann man ja. Also ich mache das auch. Ich lebe von der Beobachtung, habe ich schon immer gemacht. Und es ist für mich natürlich jetzt auch toll, bei den internationalen Meisterschaften wieder dabei zu sein, weil man viel mehr ins Gespräch kommt, wenn man vieles sieht, wenn man dadurch auch Trainingslager wieder international gestalten kann. In meiner ersten Karriere, wir haben mit den Italienern trainiert, wir haben mit den Spaniern trainiert, wir sind irgendwann nach Kenia gefahren. Wir haben eine Zeit lang mit den Saudis sind wir zusammen gewesen. Das ist so spannend, unterschiedliche Systeme mitzunehmen. Für mich, wie gesagt, ist im Moment am spannendsten, ja, was die Briten machen. Aber ich würde nie, also ich beobachte und dann versuche ich es mir physiologisch zu erklären. Und dann muss ich das noch auf meinen Athleten ja irgendwie anpassen. Das muss ja stimmig sein. Ich kann ja nicht irgendwas Fremdartiges da überstülpen. Und dann kann ich mich Gott sei Dank immer noch gut genug daran erinnern, wie man sich fühlt, wenn man 8x1000 in der Früh gelaufen ist. und dann, ja, wenn ich das abwäge, dann muss ich sagen, nein, dann brauche ich nicht die zweite Belastung am gleichen Tag. Dann lieber etwas, dass ich dann sage, mache ich manchmal, wir machen an einem Tag Berganläufe und am nächsten Tag Tempoläufe und am darauffolgenden Tag dann vielleicht noch einen bisschen ambitionierten langen Dauerlauf. Also das ist schon meiner Meinung nach Belastung genug.
Ja. Wenn du sagst, das britische System ist gerade spannend für dich, ich verfolge da aus großem Interesse gerade die Herangehensweise von Eilish McCogan in Richtung des London-Marathons, ja, der bald bevorsteht. Heute oder gestern war noch ein langer Artikel, dass ihre Mutter sie 20 Jahre davon überzeugen musste, dass Marathon das Richtige für sie wäre. Da ging es aber auch um Training, da ging es auch um Doppeln und um mehr Laufen, was sie tatsächlich als eine Basis für ihren größer werdenden Erfolg und ihre Bestzeiten in den Unterdistanzen aufgrund des Marathontrainings formuliert. Also das ist ja jetzt Straßenlauf, das ist eine andere Kiste nochmal, weil man sicher nochmal mehr Kilometer braucht. Wie verfolgst du diese Diskussion in Großbritannien und was ist der Output, den du da generierst?
Also mit Eilish Marathon-Vorbereitung habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt, wobei ich finde es ganz spannend, dass ihre Mutter Liz McColgan da sie so davon überzeugt hat, denn sie selbst ist ja ewig lang auf der Bahn gelaufen, wo alle schon gesagt haben, die sollte längst auf die Straße gehen.
Aber man muss ja den Kindern nicht die Fehler überlassen,
ja,
die man
selber gemacht hat. Also ich bin sogar überzeugt, dass das ganz wichtig ist und habe dieses Gespräch, ja, führt man natürlich mit allen diesen Langstrecklerinnen vor allem, die sich überlegen, gehe ich jetzt auf die Straße oder nicht? Ich habe mit Coco ein langes Gespräch geführt. Ich bin froh, dass sie den Weg, sie hat ja eine super Halbmarathon gelaufen, sie ist eine super 10 gelaufen, aber sie möchte gerne wieder auch die 1500 laufen. Darüber bin ich sehr froh, denn ein sehr guter Marathon lässt sich sowieso nur über eine ausgezeichnete Unterdistanzleistung realisieren. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und wenn du dann sagst, die machen dann auch an einem Tag mehr Belastungen, da sprechen wir aber auch von einem ganz anderen Energiebereitstellungssektor. Und den muss ich auf den Tag verteilt, vielleicht auch zweimal machen. Wenn ich tatsächlich 40, 50 Kilometer irgendwann da realisiere an einem Tag und da ist auch mal eine Belastung dabei, da bin ich ganz dabei. Und wie gesagt, ich nehme das auch an dem Jakob ab, dass das für den sehr früh Sinn gemacht hat. Ich weiß, dass der Nils das auch macht, Vogt. Und er macht es offensichtlich sehr erfolgreich mit dem Tono zusammen. Also ich behaupte für meine Athleten, dass das noch nicht notwendig ist. Eine Hannah Klein ist, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal über 120 Kilometer in der Woche gelaufen.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Ja, wirklich? Also zumindest in der Folge.
Boah, krass. Und da sieht man ja mal, was da noch für ein Potenzial vorhanden ist.
Und die Tatsache, dass sie 140, und darüber gehen wir eigentlich nie, sehr gut verkraftet, ist ja auch ein Zeichen, dass man in der guten Abstimmung von Qualität mit Erholung sehr viel rausholen kann. Also ich glaube, dass sie im Moment nicht in der Lage ist, im Rahmen ihrer Fähigkeiten ihre beste 10 zu laufen. Und diese gute 15 hat mich absolut vom Hocker gehauen. Aber ich glaube nicht, dass das alles nur über die hohen Umfänge realisierbar ist. Der Kurt wird mich jetzt vielleicht strafen.
Also vielleicht interessante Bemerkung dazu. Also ich sehe das auch geteilt. Aber tatsächlich interessant, bei mir war es schon so, haben wir hier natürlich im Podcast schon öfters besprochen, aber für dich so als Einordnung, ich hatte natürlich in der Jugend, leistete die Jugend echt lange Auszeiten, weil ich sehr viele Auszeiten wegen Wachstumsproblemen, Knie und sowas. Ich hatte eigentlich keine wirkliche Jugend, habe relativ spät erst mit letztes Jahr U20 damals wieder angefangen bei Harry und so. Und war dementsprechend natürlich nicht vorbereitet, jetzt irgendwie hohe Umfänge zu laufen. Dafür hat man aber auch gesehen, grundsätzliches Talent ist da, habe aber auch nie so in der Jugend rumgespielt, wie man das halt machen kann. Man fängt mal mit 800 an, guckt, ist man begabt, sowas zu laufen oder doch eher längere Strecken. Interessant war dann trotzdem in Regensburg überhaupt das erste Mal mit, ich glaube, 21 oder 22 mal 800 Meter Lauf zu machen. Der war so mittelprächtig. Dann haben wir natürlich, würde ich mal sagen, 2-3 Jahre war das bestimmt schon eher spezifisch Richtung 5000 trainiert für U23 EM und so ein Kram. Und ich glaube 2010, also da war ich ja dann auch schon 23, 24, ja, haben wir dann gesagt, zum Ende der Saison so ein bisschen, jetzt hast du noch irgendwie bis Mitte, Ende August, kannst du just for fun machen, was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann will ich kurze Sachen machen, das, was ich sonst nicht so mache. Also 3x1000 Deutsche noch gerannt, 800, 1500, jede Woche ein oder zwei Rennen, Bayer-Meeting noch und so. Und dann bin ich eine 800 in Neustadt an der Waldner abgelaufen. Und ohne, dass ich das jetzt also irgendwie trainiert hätte, jahrelang jetzt eher schon Richtung 5000, bin ich dann zumindest für meine Verhältnisse 1,50 war jetzt nicht zu erwarten, aber in 1,50 gelaufen, wo ich dann auch dachte, ist vom Training her jetzt nicht also wirklich zu erklären. Ich habe jetzt 3 Wochen irgendwie ein bisschen natürlich kürzeres Zeug trainiert, aber sonst ja 3 Jahre lang eher Langstrecke. Würdest du schon sagen, dass eine, ich sag mal, eine gute aerobe Grundausbildung ist ja, glaube ich, von meinem Gefühl her nicht schädlich, auch für gute Mittelstreckler, auch für dieses Szenerie, die du vorher genannt hast, wenn man spätestens bei internationalen Meisterschaften auch in kurzer Zeit 3 Runden überstehen muss, hat ja auch mit der Regeneration von solchen Belastungen oft zu tun. Und wenn man nach Kenia schaut, wer waren das? Nicht Adam Kschott, sondern Marcin Lewandowski. Ich weiß noch, vor 2 Jahren war zufällig im gleichen Camp in Kenia und ich konnte natürlich immer so täglich beobachten, was die Polen da trainieren. Und er hat 160 Kilometer die Woche gemacht und auch also TDLs und sowas, jetzt natürlich nicht auf einem Niveau wie die Kenianer oder wie die Marathonläufer, aber hat mich fasziniert, das zu beobachten, weil ich das vom Training ganz anders eingeschätzt hätte, was die wohl machen.
Ja, also ich meine, klar, ein David Rudisha konnte auch eine knackige 20 in Etain laufen. Auf jeden Fall ist die aerobe Grundlage wichtig. Und ich sage auch immer zu Leuten, die mir dann sagen, oh, ich muss noch schneller über 300 sein, ich muss noch schneller über 200 sein. Du wirst nie in deinem Leben auf einer 1500 zum Beispiel deine Bestzeit über 300 Meter abrufen. Aber wenn du in der Lage bist, die letzten 300 in 40 zu laufen oder 39, dann kannst du Rennen entscheiden. Und die Frage, ob du das kannst, ist das, wie du bei 1200 ankommst. Und das ist letztendlich nur eine Frage der Ökonomisierung. Ich spreche ganz oft von der Ökonomisierung der Sauerstoffaufnahme, Verwertung. Und die legt man sich natürlich durch extensive Belastungen und Umfang zusammen. Ja, ich weiß, es sind viele Leute sehr erfolgreich mit 200 plus Kilometern. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Kann ich ja auch mal machen. Aber
also ich wollte gerade sagen, wenn man bei 120 solche Erfolge einfährt, muss man das vielleicht auch noch nicht.
200 plus laufen.
Ja, das ist ja das Schöne im Sport. Es führen viele Wege nach Rom. Ich glaube, das ist eben vielleicht das Einzigartige, was so ein Trainer, Athleten, Team ausmacht, dass man den gemeinsam besten Weg findet. Und da bin ich schon sehr froh. Ich habe extrem autarke Athleten, mit denen ich viel diskutiere, wo wir viele Dinge besprechen und eben neue Wege begehen. Aber eben, indem ich Dinge beobachte, überlege, anpasse und dann schaue ich mir das an. Also eine pure Imitation halte ich für extrem gefährlich. Jetzt bin ich ein bisschen unruhig. Ich schaue auch immer so auf die Uhr. Aus dem einfachen Grund, dass das IAT in 7 Minuten ein Gespräch anbietet zu, was weiß ich, VO2 Max Training oder so. Da muss ich mich auf jeden Fall einklinken.
Also, okay. Pass auf, dann müssen wir auf jeden Fall 2 kurze Fragen noch klären. Das eine, weil wir vorher darüber gesprochen haben, die Rennen von Hanna gegen Konstanze bei den deutschen Meisterschaften und bei der EM waren vom Ansatz her mehr oder weniger identisch. Was hat den Ausschlag gegeben für Hanna bei den Europameisterschaften?
Da müsste ich jetzt natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern, aber
deshalb sind wir hier.
Ganz vordergründig. Also wir wussten, dass Coco bei den Deutschen schnell laufen wollte. Das hat sie so gesagt. Und ich habe zu Hanna gesagt, pass mal auf, du laufst jetzt nicht ein Rennen auf Platz 2. Du läufst hinter ihr her und wenn sie 8,25 kann, kannst du das nicht. Und wenn sie 8,35 kann, dann läuft sie dir nicht davon. Und Gott sei Dank hatte sie ja die 8,36 schon in den Beinen und war sehr, sehr mutig. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt von ihrem Rennen bei der Deutschen. Zumal sie ja am Mittwoch davor in Lierwagen gelaufen war, auch eine 4,06. Und wahrscheinlich nicht ganz die Frische hatte. Trotzdem hatte sie den Mut und hat das meiner Meinung nach hervorragend gelöst. Zwei Wochen später wussten wir, das war ein großer Vorteil, das Rennen wird genauso aussehen. Also sie musste sich nicht mit einer taktischen Variante auseinandersetzen, was zum Beispiel den Vorlauf viel schwieriger für sie gemacht hat. Und ich habe das Gleiche wieder gesagt. Ich habe gesagt, wenn sie in unter 2,50 anmarschiert, musst du in Sicherheitsabstand schauen, dass du gut durchkommst. Ich glaube nicht, dass die Hanna im Moment 8,25 kann. Aber in dem Moment, wo der erste Kilometer nur ein bisschen verzögert war, wusste ich, ja, das ist jetzt Hannas Rennen. Und sie wird da mitlaufen und sie wird dranbleiben, weil sie gefühlt schon stärker war zur EM als zur Deutschen.
Okay, dann sind wir nicht ganz so doof in unserer Beobachtung gewesen. Aber manchmal weiß man ja auch die Hintergründe nicht so. Ne? Also wir haben uns so ein bisschen das so zusammengereimt, dass es ähnlich gewesen sein muss, dass sie eben ein Hauch langsamer war, die ersten 2 Kilometer, als bei den deutschen Meisterschaften. Und der Mut da vielleicht noch ein bisschen größer war nach dem Rennen bei den deutschen Meisterschaften.
Also ich muss sagen, alles bis 2,50 wäre Hanna mitgegangen und hätte sie auch mitgehen können, das weiß ich.
Ja.
Bei 3 Minuten vor Schluss bei den Deutschen hatten wir auch gesehen oder hatten wir auch gesagt, das ist jetzt, glaube ich, so ein entscheidendes Szenario, ob jetzt so dieser eine Schritt aufgeht oder nicht, weil so von der sie sah sehr fokussiert und sehr ich war mir wirklich, dachte, 400 vor Schluss, das könnte schon bei den Deutschen anders aussehen. Insofern waren wir jetzt auch nicht gänzlich überrascht, dass das bei der EM quasi der gespiegelte Einlauf war. Ralf, die letzte Frage, weil wir sonst, Isabel genau, hat noch...
Die letzte Frage muss sich natürlich ums Radfahren drehen. Ich weiß, dass du selber ja sehr gerne Rad fährst. Lässt du deine Athletinnen und Athleten auch Radfahren?
Nur wenn sie wollen, denn Radfahren...
welche Läufer
jetzt will das schon? Also ich spiele voll in die Karten, ja.
Jetzt muss ich dir widersprechen. Das mache ich ein bisschen Harakiri. Also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule. Das ist nicht einfach, weil das geht brutal den Berg hoch. Sonst fahre ich gar nicht, außer dass Dieter und ich halt jedes Jahr aufbrechen und uns beflissentlich alle Alpen- und Pyrenäenpässe geben, die es so zu fahren gibt.
Also entschuldige mal bitte, das müssen wir auch erstmal können.
Ja, das stimmt. Das erstaunt mich jedes Mal auch wieder. Aber ich habe halt das Glück, dass ich mein ganzes Leben Ausdauer trainiert habe und sehr wenig wiege. Aber zum Beispiel Hanna, das muss man schon sagen, war im Oktober 14 Tage, glaube ich, auf Mallorca mit ihren Eltern und mit so einer Radtruppe da von diesem Schweizer. Und das war toll. Und habe ich gesagt, das ist das Beste, was du machen kannst. Aber gar nicht unter einem Trainingsaspekt. Ich denke, ja, man muss auch mal Freude an etwas anderem haben. Radfahren ist nicht ein Trainingsmittel, das ich gezielt einsetze, wenn es jetzt nicht auf Wunsch des Athleten ist oder viel schlimmer, wenn es durch Verletzung dann erzwungen ist.
Isabel, es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben. Ich glaube, wir müssen noch mal
einen Follow-up-Termin machen. Ne? Das können wir ja ein andermal machen. Weil, alles gut. Ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Hunger noch.
Wir wissen das sehr zu schätzen, auch für euch zu Hause. Das war eine relativ, wie bei uns sonst auch, sehr spontane Aktion. Und wir wissen, dass Isabel wirklich einen sehr toughen Zeitplan hat. Insofern wissen wir das umso mehr zu schätzen, dass du dir für uns eine Stunde hier freigeschaufelt hast. Ich bin mir sehr sicher, die Folge wird super ankommen. Für dich, falls du reinhören möchtest, Freitag, also morgen, wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun dann, morgen 5 Uhr ist die Folge online und wir können dir gerne einen Link da mal zuschicken, falls du reinhören magst. Oder deiner Trainingsgruppe schicken möchtest, falls sie noch ein paar Insights hören wollen.
Mache ich gerne, aber morgen gehe ich in mein nächstes Abenteuer. Wir fahren nämlich nach St. Moritz, um am Sonntag den Engadiner Skimarathon zu machen. Das wird eine ganz harte Prüfung für mich.
Absolut.
Also, macht's gut, gell? Ciao, ciao.
Ciao Isabel, ciao, ciao.
So, ihr Lieben, an der Stelle haben wir ganz schnell mal die Isabel verabschiedet, aber ne, so ist das manchmal mit der Zeit. Ja, super spannend. Ich hab fast befürchtet, dass wir mit der einen Stunde, die sie leider nur zur Verfügung hatte, kaum hinkommen werden. Aber wir haben ja schon mit Philipp Seib auch die Doppelfolge gemacht. Vielleicht streben wir das nochmal an, weil es ist halt natürlich extrem spannend von einer Frau, die so viel Erfahrung und ja zwei Trainerleben durchlebt hat, mitzubringen, da mal Dinge zu hören. Ganz, ganz spannend. Der Blick nach England, den sollten wir vielleicht auch noch mal vertiefen, ja, weil das hört sich ja sicher auch noch mal sehr, sehr spannend an.
Auf jeden Fall. Also ja, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt gewundert haben, es ist Donnerstagabend, ist schon relativ spät. Isabel kam tatsächlich aus der Schule, hat schon tagsüber geschrieben, dass das eine enge Kiste wird und sie es nicht versprechen kann. Hat das jetzt möglich gemacht. IAT ist auch wichtig für manche, die es zu Hause nicht wissen, was IAT bedeutet. Das ist das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig und eigentlich so die Institution, wo die ganzen Bundeskader, Leistungsdiagnostiken, medizinische Untersuchungen etc. für Kaderathletinnen und Athleten stattfinden. War ich auch in der Vergangenheit schon häufig und bin mir sicher, da wird auch was Wichtiges besprochen, was die weitere Saisonplanung ihrer Athleten bestimmt anbelangt.
Hast du ja gehört, es ging ja um VO2 Max, ne? Also um maximale Sauerstoffaufnahme. Richtig. Das ist ja tatsächlich, ja, also langsam laufen und VO2 Max, ja, das sind die beiden Parameter, die man eben jetzt so in dieser Phase machen sollte. Ja?
Genau, genau. Insofern wollen wir da auf gar keinen Fall irgendwie im Weg stehen, dass am Ende das auf uns zurückfällt, dass womöglich irgendwelche wichtigen Erkenntnisse hier zu sagen, nicht geteilt werden können. Ja, Ralf, ging heute mal wieder rum wie im Flug, oder? Wir müssen jetzt mal noch gucken, dass wir das irgendwie bis morgen 5 Uhr fertig haben, ne?
Ja, wir wollten noch mal daran erinnern, schickt uns bitte ja, für unseren Experten nächste Woche möglichst konkrete Fragen, ja, Subjekt, Prädikat, Objekt, aber bitte auf unsere Mailadresse, ja, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich für uns, ja, bestzeit@gmail.com.
Moment, kurze Korrektur, bestzeit.podcast@gmail.com und dann freuen wir uns über jegliche Mails, better, die wir dann hoffentlich sammeln können. Idealerweise wäre, wenn ihr es schafft, am Wochenende die Fragen zu schicken oder bis Montag, sagen wir mal so roundabout, damit wir die irgendwie ein bisschen bündeln, sortieren können und dann schon mal unserem Experten zur Verfügung stellen können, damit wir für die Sendung dann hoffentlich nicht ganz so kurzfristig nächste Woche gut vorbereitet sind.
Und ansonsten wünschen wir euch ein herrliches Wochenende zwischen Sturm, Schneetreiben, Regen, Laufen.
Alles geht dabei. Immer. Genau, so schaut's aus. In diesem Sinne, lauft für uns ein paar Kilometer mit und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.